Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Habt ihr heute Morgen euer Brötchen schon gehabt? Ein Kernenbrötchen, ein Bäuerli, ein Gipfeli, ein Mützli mit Nüssen. Das Angebot ist vielseitig und Geschmäcker verschieden. Aber wir alle wissen genau, wie das ein Brot muss sein, für das wir es gerne haben.
Frisch und knusprig.
Wenn das Brot warm ist und gerade frisch aus dem Ofen kommt, dann ist es einfach das Beste.
Im besten Fall ist es ein Roggenbrot. Selber backen.
Es muss einfach gut sein. Ja, ein bisschen rau, ein bisschen knusprig, ein bisschen Vollkorn. In dem Stil habe ich es gerne, ja.
Vollkornbrot. Mit so viel wie möglich Kernchen gemischt drin.
Da läuft dem fast das Wasser im Mund, wenn man das gehört. Und so geht es heute weiter im Treffpunkt auf DRS1. Die Welt vom Brot ist unser Thema. Wir probieren verschiedene Brotsorten, erfahren, wieso das Brot bei uns ein wichtiges Kulturgut ist, wie das Getreide zum Mehl wird und wie das ein Schweizer Bäcker zu Australien Zöpfen und Walliser Brot verkauft. Der Treffpunkt heute Morgen, alles andere als eine brotlose Kunst. Am Mikrofon Simon Hulligen. Der Treffpunkt auf DRS1 und ich tue jetzt mal die Augen zu und schmecken. Und da schmeckt es nach Brot, nach frischem Brot. Ein Duft, der unverkennbar, der weckt Assoziationen, der weckt auch Lust. Ich begrüße bei mir im Studio ganz herzlich den Peter Rudin, Präsident vom Stiftungsrat vom Schweizerischen Archiv für Brot und Gebäckkunde und lange an der Fachschule Richemont tätig war im Bereich Getreide, Mehl und Brot. Guten Morgen, Herr Rudin.
Guten Morgen miteinander.
Ihr habt ein Kratten Brot mitgebracht, das hier auf zwei Tischli jetzt verteilt ist. Wir haben einen Tisch mit Kantonsbrot, also Spezialbrot, und einen Tisch nachher noch mit den besonderen Brot, die heute eben auch nachgefragt werden. Herr Rudin, schauen wir doch mal bei eurem Tisch anschauen. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Brote drauf. Das sind alles Kantonsbrot. Also, früher hat jeder Kanton sein eigenes Brot gehabt, der typische Schweizer Eigenbrötler irgendwie.
Das ist richtig. Also, es ist hier nur eine kleine Auswahl. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Kanton, so im föderalistischen Sinn, sein eigenes Brot gepflegt hat. Natürlich hat sich der ein oder andere durchgesetzt. Und wie könnte es anders sein? Da haben wir das Zürcher Langbrot. Das ist das, was heute am weitesten verbreitet ist. Aber nicht unbedingt wegen der Zürcher, sondern weil man sehr gleichmäßige Scheiben kann schneiden kann.
Dann haben wir was noch auf dem Tisch?
Dann haben wir ein Luzerner Sauerteigwecke, das ist eine Spezialität, das ist auch ein Kantonsbrot, aber wird traditionell immer noch mit Sauerteig gemacht, im Gegensatz zu den anderen Broten, die heute ja mit Hefe gelockert sind.
Wenn wir doch da noch ganz schnell einhängen, das ist einer von den grossen Meilensteinen, sage ich jetzt mal, der Entwicklung vom Brot, der Wechsel vom Sauerteig zum Hefe. Was hat das bewirkt?
Ja, das hat sich ja eigentlich so Mitte 19. Jahrhundert abgespielt. Es ist immer sehr aufwendig und schwierig gewesen, Sauerteigbrot herzustellen. Man muss ein Gleichgewicht finden zwischen Säurebildung und Triebkraft vom Teig. Und die äusseren klimatischen Einflüsse spielen eine grosse Rolle. Also wenn der Föhn ist, dann treibt das den Teig viel schneller, weder wenn die Beise geht. Also man hat in dem Sinne ja dann noch nicht das angehabt vom Wetter am Morgen, sonst hätte der Bäcker ein bisschen können hören und schauen, was geht. Aber es ist tatsächlich so, er hat das müssen pflegen. Also zur Nacht hat er auch müssen zum Teig schauen. Das hat man dann so gemacht, dass der Bäckergesell neben dem Teig in der Backstube geschlafen hat. Er hat ein Blech auf einen Teigbehälter gelegt und wenn der Teig entsprechend aufgetrieben hat, dann ist das Blech am Boden gefallen und dann ist er erwacht und dann konnte er weiterfahren.
Also sehr eine aufwendige Sache in diesem Fall. Dann ist die Entwicklung vom Hefe gekommen und hat nachher was bewirkt für die Bäckerschaft?
Also zuerst hat man versucht, mit der Bierhefe-Lockerung anzubringen, das ist so weit gegangen, aber geschmacklich nicht befriedigend gewesen. Der grosse Durchbruch ist dann eigentlich gekommen, wo man das Geheimnis von der alkoholischen Gärung erkannt hat. Das ist ja der Pasteur gewesen, der herausgefunden hat, Zucker wird umgewandelt in Alkohol und CO2. Er hat aber gemeint, es sei Hefezellen gebunden. Hingegen der Büchner, das war ein deutscher Wissenschaftler, der hat gesagt, das funktioniert auch, ohne dass die Hefezelle lebendig und intakt ist. Dann hat es fast einen Krieg gegeben zwischen Deutschland und Frankreich, wer jetzt recht hat, aber der Büchner hat eigentlich recht gehabt. Er hat für das eigentlich, für die biologische Erkenntnis 1907 auch den Nobelpreis bekommen. Also hat man dann können umstellen auf Hefe und damit ist es viel einfacher gewesen. Weil man darf nicht vergessen, wenn man früher gearbeitet hat, dann hat man ja den direkt beheizten Holzofen gehabt. Das heisst, man hat auf der Herdfläche das Holz abbrannt, die Taschen rausgekratzt und erst dann hat man das Brot reinschiessen. Und wenn jetzt das früher oder später gekommen ist, dann hat es nicht mehr funktioniert mit dem Ofen. Also, man hat dort grosse Schwankungen gehabt und mit der Hefe hat man nachher die Regelmässigkeit reingebracht.
Ihr habt da andere Kantonsbrötchen auf dem Tisch, die eben auf Hefebasis sind. Was haben wir da noch?
Wir haben im Gegensatz zum Zürcher Langbrot das Berner, das ist so ein rund, schönes Behebig mit einem schönen Riss, wo einem anlächelt. Oder dann wieder halt ein bisschen speziell, wenn wir in die Ostschweiz gehen, St. Galler Brot, wo eine Nase hat. Warum hat es denn eigentlich die Nase? Also es ist ja so zusammengefaltet und das ist sehr schwierig. Da hat sich jetzt wirklich traditionell etwas behauptet, die hat in dem Sinn keinen Sinn und Zweck, sondern ist eigentlich ein Kennzeichen von diesem Brot geworden.
Also kein Fehler irgendwie, sondern es ist wie ein Stück Rinde, wo raussteht, noch eine Nase. Ja. Und das muss immer so sein.
Jawohl. Ein Fehler gibt es eigentlich beim Solothurner Brot. Das ist ein Längbrot, das auf der Seite einen sogenannten Kropf hat, also einen Ausriss. Und die Leute haben das sehr gern. Jetzt ist das aber vom Bäckhaus gesehen. Ist das ein Fehler, wenn das Brot auf der Seite ausreißt? Das müsste regelmässig sein. Und jetzt ist eigentlich das Kunststück vom Bäck, dass er alltag einen Fehler macht. Und ich finde es so schön, dass er für diesen Fehler noch Geld überkommt.
Und die Leute haben es eben gern. Das sind die Kantonsbrötter, oder? Jeder Kanton hat sein Brot, also eigentlich schon recht eine reiche Vielfalt an Brot, die wir in der Schweiz haben. Mittlerweile, und dann gehe ich zum Tisch, der bei mir steht, gibt es aber noch ganz einen Haufen Spezialbrot. Also der Geschmack, der hat sich gewandelt. Was verlangen denn heute die Schweizerinnen und Schweizer auf dem Brotmarkt?
Also eines von den ersten Spezialbrot, das heute immer noch am weitverbreitetsten ist, ist das Bauernbrot. Und das Bauernbrot ist mit Milch gemacht. Also eigentlich die Hälfte von der Flüssigkeit ist Milch. Das gibt natürlich einen speziellen Geschmack und die Frischhaltung ist dann durch die Milch auch sehr gut. Das hat sich sehr gut durchgesetzt. Das ganz so ein bisschen für das Wurgelte da,
was ihr seht,
das Knäbeli, ja. Oder wie man dem mal sagt,
sehr fein.
Das ist eigentlich wieder eine Rückkehr zum Alten. Es ist ein sehr weicher Teig, wo man lange liegen lässt. Es gibt sehr viel Geschmack. Ihr seht es auch den Krusten an. Es hat es knusprig, wenn man drin beißt, dann knackt es.
So einmal. Ja, das knackt. Aber gibt eine Frage. Oh, jetzt habe ich noch Brot im Mund. Mehl drauf, oder? Mehl auf dem Brot. Warum eigentlich? Hat man immer alles im Einkaufskörbchen?
Ja, das ist ja eigentlich das, was der Konsument unter Umständen nicht so gerne hat. Aber das Mehl gibt natürlich zusätzlich Aromastoff. Also es ist wie das Abrösten, wenn man in der Küche eine Scheiße macht. Dann gibt das zusätzliche Geschmack. Und so ein bisschen Mehl ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Das stimmt auch wieder. Apropos Mehl, he? Wie das Mehl entsteht in der Mühle, das werden wir herausfinden. Wir gehen nämlich eine Mühle besuchen, die schon seit über 400 Jahren Getreide malt. Das im Aargauer Freiamt. Zuerst möchte ich aber noch euch daheim aufrufen. Wir haben jetzt eine breite Palette bereits gehört an leckeren Brot, die da bei mir im Studio auf dem Tisch stehen. Wie habt ihr es eigentlich mit euren persönlichen Brotrezept? Kennt ihr ein Rezept, das euch auszeichnet? Also irgendein Rezept, das euch immer gelingt, das ihr uns mitteilen wollt. Vielleicht, dass es auch andere DRS1-Hörerinnen und Hörer mal nachbachen können. Schickt uns doch euer Rezept an studio@drs1.ch. Wir sammeln nachher die Brotrezepte, stellen sie zusammen und unsere dann Ende vor Sendung wieder auf unsere Internetseite. Also euer Brotrezept an studio@drs1.ch. Und der Rudin und all seine Brot bleiben noch ein bisschen bei uns.
Ces images qu'on nous montre, ces horreurs qu'on nous raconte, ce grand robinet à douleur pour nous plomber le cœur. Morosité moderne, du poison pour toute la semaine, sans faire aucun mal à personne, non coupable mais tout comme qu'on en oublie que le monde est si beau. Et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot, la vie. La vie, quel joli mot, la vie. Du-du-du-du, quel joli mot, la vie. Du-du-du-du, quel joli mot, la vie. C'est l'histoire de la bouteille, à moitié vide, à moitié pleine. Tout n'est pas rose évidemment, ni tout noir pour autant. Sans mettre des œillères, on peut prendre un peu l'air, avoir envie de faire une pause, parler des belles choses, de dire tout haut que le monde est si beau. Et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot, la vie. La vie, quel joli mot, la vie. Du, 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 quel joli mot, la vie. Du, 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 quel joli mot, la vie. Quitte à paraître politiquement incorrect, naïf, imbécile, je persiste et signe, je dis tout haut que le monde est si beau et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot, la vie. La vie, quel joli mot, la vie. Du-du-du-du, quel joli mot, la vie. Du-du-du-du, quel joli mot, la vie. Quel joli mot, la vie. Du-du-du-du, quel joli mot, la vie.
Wenn wir in ein Brot reinbeissen, dann beissen wir eigentlich in den backenden Teig. Und der Teig, der zeichnet sich aus durch das Mehl, das man braucht. Kein Brot ohne Mehl und kein Mehl ohne Mülli. Wie in einer Mülli Mehl entsteht, das ist mein Kollege Tobias Fischer gestern am Nachmittag geschaut, und zwar an einem speziellen Ort, in der Eichmülli zu Beinwil im Aargauer Freiamt. Die gibt es schon seit rund 450 Jahren und sie ist immer noch in Betrieb.
Ja, ich bin hier mit dem Müllermeister Paul Villiger. Er ist 64 und mit seinem Sohn David Villiger 32. Er übernimmt die Mühle nächstes Jahr. Ist die 9. Generation von der Familie Villiger, die dann hier am Drücker ist. Herr Villiger, wenn wir so vor dieser Mühle stehen, eben, die ist jetzt rund 450 Jahre alt, was wissen Sie noch, wie hat es früher ausgesehen?
Ja, ich mag mich noch gut erinnern, früher, wo nur die alte Mühle da gestanden ist, mit der Bäckerei, mit der Sägerei, wo wir alles noch betrieben haben, bis in die 60er Jahre rein. Und dann hat man sich entschieden, in den Anfang 70er Jahren, dass man die Mühle erweitern will. Und man hat dann angefangen zu bauen. Und ich mag mich noch gut erinnern an die alten Zeiten, wo man mit Säck funktioniert hat. Man hat die Säcke von den Bauern, die im Winter angeliefert worden sind, in die Mühle eingetragen. Und jetzt kommt alles mit grossen Kippern, grossen Lastwagen, wird alles lose angegriffen.
Wir stehen jetzt hier bei der Getreideannahme. Da wird im Sommer, hauptsächlich im Juli, August, das Getreide angeliefert. Wird ins Gebäude transportiert, mechanisch, wird dann gereinigt, wird verwogen. Und wenn alles in Ordnung ist, wenn das genug trocken ist, wird das eingelagert in den Silozellen. Wir haben im Ganzen 112 verschiedene Zellen zur Verfügung, verschiedene grosse. Lagerkapazität von knapp 5'500 Tonnen wird das eingelagert, wird überwacht das ganze Jahr durch, Temperatur, Feuchtigkeit, dass da alles stabil bleibt mit dem Getreide. Und dann tut man das ganze Jahr durch, tut man das verarbeiten zum Mehl.
Jetzt, wenn es wirklich in die Verarbeitung geht, wo startet das? Also heute habe ich gehört, die Dinkelproduktion läuft, Dinkelmehl.
Ja, genau, ja. Dinkel ist keine Ackerfrucht, wie der Weizen ist, sondern der Dinkel hat außen dran Schalen, der Spelz, Spreu, wie man das etwa sagt. Der wird gerölt, das ist der Fachausdruck. Das heisst, dass man die Schalen trennen vom Korn innen für. Die Schalen kann man nicht für die menschliche Ernährung brauchen. Das ist reine Rohfasern, sondern das Korn innen für wird dann vermahlen und das braucht man dann für die menschliche Ernährung.
Und das passiert jetzt da rein?
Genau, ja. Man hört, es ist ein bisschen lauter geworden. Wir kommen jetzt hier zu den Maschinen her. Wir sehen die sogenannte Rölle, wo das Korn geröllt wird. Das wird eben die Schale weggetrennt, wird nachher mit Sieb abgesiebt, mit Luft wird die leichte Schale weggesogen und schlussendlich bleibt das übergereinigte Produkt innen für, bleibt übrig, der Dinkel, und das tun wir dann schlussendlich auf der Mahlung vermahlen, verarbeiten, so Lebensmittelmehl. Das ist eine Spezialität von unserer Mühle. Wir tun das ganze Jahr dort, Tag und Nacht, mehr oder weniger 365 Tage im Jahr tun wir Rollen. Und die Nachfrage hat in den letzten 10 Jahren extrem zugenommen.
Dinkel ist eigentlich in den angestammten Gebieten ist der angepflanzt worden. Zum Beispiel der Lindenberg hier, den Kanton Luzern, Kanton Bern, das sind die angestammten Gebiete. Und der Urdinkel, den wir jetzt wo wir können, das ist der, kommt aus diesen angestammten Gebieten. Also früher ist hier in diesem Gebiet nur Dinkel angepflanzt worden. Und darum ist das auch eine Röllmühle. Und früher haben wir das Röllen mit Steinen gemacht. Also ich habe noch einen Stein gehauen, diesen Stein hat es abgebraucht, mit dem wir müssen schärfen. Und jetzt hat man ein System gefunden, wo ein bisschen einfacher sind. Jetzt von hier weg geht es in Silo und vom Silo geht es weiter auf die Vermahlung. Dann gehen wir jetzt mit dem Lift einen Stock höher.
Ganz ein spezieller Lift, also alles offen, einfach so eine Plattform, wo man draufstehen kann.
In jeder Mühle sind die noch vorhanden, die speziellen Lift, weil wir laufen nicht gerne steigen.
Gut, und jetzt sind wir hier oben im ersten Stock und da stehen Maschinen, die zwar nicht topmodern aussehen, aber auch nicht mehr ganz alt. Kann man euch die schnell abstellen, dass wir ein bisschen besser miteinander reden können?
Es geht einen Moment, bis die Mühle abgestellt ist.
Ja, vor uns stehen da drei so, weißt du, das brombeerrote Apparate. Für mich irgendwie wie ein überdimensionierte Wäschmaschine, sieht es aus, alte. Zwischen denen so Antriebsbänder und Rädchen, wie man sie irgendwie von Dampfmaschinen früher noch kennt. Wie alt sind die Apparate hier?
Ja, das sind keine Apparate, das sind Walzenstühle. Und zwar sind die schon mit den 30er Jahren, das sind ältere Modelle. Aber die sind sehr gut erhalten. Wenn man die Maschine pflegt, dann sind die fast nicht zu töten.
Jetzt haben wir vorher gesehen, wie der Dinkel gerüllt wird. Was passiert jetzt da oben?
Als erstes, bevor man das Getreide vermahlen, ist es wichtig, dass es sehr sauber ist. Es darf keine Fremdkörper drin haben. Es darf auch kein Stein zum Beispiel drin haben, dass die Walze nicht beschädigt wird. Und dann muss man das sehr schonend vermahlen. Das passiert mit mehreren Mahldurchgängen. Sie können sich das so vorstellen, zuerst wird das Getreide wird aufgeschrotet.
Das heisst?
Das wird mit Riffelwalzen wird das aufgeschnitten. Und das Ziel dabei ist, dass wir möglichst viel sauberes Grieß rausziehen und dabei die Schalen rund um das Geräusch kleien, wie man es etwa sagt, dass man das möglichst unbeschädigt kann trennen voneinander. Weil das Ziel ist schlussendlich, dass wir möglichst viel sauberes Grieß rausziehen können. Weil das Grieß ist da, wo nachher das Mehl gibt. Da, wo der Müller daran verdient.
Kann man jetzt da irgendwo reinschauen in diese Maschinen? Oder?
Ja, wir können hier eine Störe auftun. Wenn wir jetzt so die Walzen anschauen, man kann mit der Hand drüber fahren, dann merkt man und sieht man, dass die gegrillt sind, geriffelt. Und am Anfang sehr grob. Gegen Schluss immer feiner, eben so, dass nachher das Geräusch möglichst unbeschädigt vom Grieß getrennt wird. Und auf der anderen Seite haben wir die Walzenstühle, wo das Grieß vermahlen wird, zum Mehl. Wir arbeiten mit zwei verschiedenen Systemen. Wir haben auf der einen Seite Glattwalzen, wo zwei Walzen die Grießpartikel verreiben, verdrücken. Und dann haben wir aber auch noch eine sehr gute Maschine, wo man praktisch in keiner Mühle mehr so schade trifft. Das ist eine Sodermühle, eine Steinmühle. Da läuft innen ein Stein wie ein Rad und wird nachher ein Steinschuh daher gedrückt, sehr sanft, ohne Gewalt. Und das macht nachher das Mehl sehr speziell.
Aber der Stein, also das ist jetzt nicht so ein riesiger Mühlestein, wie man es manchmal noch ausgestellt sieht von früher. Das ist ein viel kleinerer Stein. In dem Fall kann man da auch reinschauen.
Ja, man könnte das auch auftun. Der Stein, wie gesagt, läuft wie ein Rad an einer Welle. Der hat einen Durchmesser von ein bisschen mehr als einem Meter. Hat Luftfurchen drin, dass der Stein gekühlt wird, wo man sieht. Und der Stein, der läuft seit den 30er Jahren, ohne dass wir den ausweichseln mussten. Eben aus dem Grund, weil er sehr, sehr schonend eingesetzt wird.
Also da oben hat sich jetzt eigentlich, seit Sie es kennen als Bub, hat sich da oben nichts geändert, Paul Filiger?
Ja, da oben hat sich in dem Vermahlsystem hat sich nicht gross verändert, aber die Transporte sind anders. Man hat das pneumatisch eingerichtet, man hat einen Mehlmischer montiert, wo dann das Mehl direkt in den Mischer geht, wo nicht mehr muss, in Säck abgefüllt werden nach der Mahlung, sondern wo direkt in den Mehlsilo kommt und von dort in den Mischer und dann erst in die Endabpackungen geht. Also es hat sich einiges vereinfacht und natürlich auch durch die Pneumatiktransport ist sauberer geworden. Man hat weniger zu tun mit Schädlingen. Also mit Mehlmotten zum Beispiel, wo immer ein Thema ist in jeder Mühle, wo man natürlich auch muss aufpassen, dass man denen immer Meister wird. Und durch das, was man jetzt auf Pneumatik umgestellt hat, muss man auch weniger mit Schädigungsbekämpfungsmitteln arbeiten. Das ist ein weiterer Vorteil.
Der Müllermeister Paul Villiger über den Unterschied zwischen früher und heute. Und wenn ihr noch ein Bild machen wollt von diesen Maschinen, die hier angesprochen wurden, dann geht doch auf unsere Internetseite drs1.ch. Wir haben dort eine Bildergalerie zusammengestellt von dieser Mülle, drs1.ch. Nächstes Jahr übergibt er den Betrieb seinem Sohn, David Villiger. Was fasziniert eigentlich einen jungen Mann heute noch am Müllerberuf? Das erzählt er uns in wenigen Augenblicken. Treffpunkt zum Thema Brot und wir gehen nochmal in die Mühle. Zuerst aber nochmal der Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 9.37 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Oftringen und Rotrist und in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal. Zudem ist in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf die Ausfahrt Lausanne-Cissier blockiert wegen eines defekten Lastwagens. Seit 450 Jahren steht die Eichmülle im Aargauer Freiamt und malt und malt. Wie das Dinkelmau entsteht, das hat uns der Müllermeister Paul Fieliger und sein Sohn der David, das haben sie uns vorher erklärt. Wie wird das in einem Grossbetrieb ablaufen? Wo sind da die Unterschiede? Der Junior Fieliger kennt beides. Der Tobias Fischer hat ihn gefragt, ob es im Grossbetrieb, ob dort einfach alles ein bisschen grösser ist.
Ja, das ist sicher mal ein grosser Unterschied. Aber auch der Alltag ist ein sehr grosser Unterschied. In einer Grossmühle läuft das alles computervoll gesteuert, vollautomatisch gesteuert. Da hat man eigentlich selten mehr Kontakt mit dem Rohstoff selber oder auch mit der Maschine, mit dem Prozess. Nimmt man da selten direkt einen Eingriff. Das läuft alles über PC. Und für mich als gelehrter Müller ist das interessant, wenn man tagtäglich mit der Maschine in Kontakt ist, mit dem Rohstoff. Weil die Maschine, kann man nicht einfach am Morgen anlassen und so wieder abstellen, sondern das muss man laufend wieder anpassen als Produkt, der Rohstoff. Der Rohstoff ist auch nicht immer die gleiche Georia raus. Das ist sicher mal der grosse Unterschied. Und mir macht zum Glück auch viel mehr Spass, in einer kleinen Mühle zu arbeiten. Und freue mich da auch in Zukunft, die Herausforderung zu packen.
Also Sie haben auch wollen Müller werden, oder ist es jetzt einfach eine familiäre Verpflichtung, wenn Sie jetzt in der 9. Generation sind?
Nein, Verpflichtung absolut nicht, nein. Ich bin hier aufgewachsen, wir haben das Haus gerade neben dem Betrieb zu, also habe ich ein bisschen auf mitbekommen, die nie gesehen, was das heisst, einen Betrieb zu haben. Und auch den Beruf Müller schon früh aufgehängt hatte und ich habe schon immer Freude daran. Und jetzt speziell in den letzten Jahren, umso mehr, wenn man sieht, da kann Verantwortung übernehmen, dass sie wächst und die eigenen Ideen kann verwirklichen und umsetzen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend und interessant.
Sie verkaufen auch gerade selber hier Mehl. Können wir uns vielleicht das noch schnell anschauen?
Ja, gerne, ja. Gehen wir wieder Stock runter mit dem Lift.
So, jetzt sind wir unten im Mühle-Lädeli. Und da sieht man dann, was schlussendlich rauskommt. Gestellerweise verschiedene Mehl, Weissmehl, Zopfmehl, Dinkelmehl, hell und dunkel, Halbweissmehl, Fitnessmehl, Pizzamehl. Die Mehlmischungen, um das wird es gehen bei Ihrem Beruf, das ist der Kreativteil, sage ich jetzt einmal.
Genau, ja. Und die Mehlmischungen, das sind nur ein Teil davon, wir haben da noch viel mehr. Und da sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt, man kann da schlussendlich sehr viele verschiedene Produkte machen. Und das ist auch noch ein bisschen die Herausforderung, dann, dass man eine Mischung macht, die die Leute wettet.
Sehen Sie manchmal Fehler, die Leute daheim machen im Umgang mit Mehl? Das sind ja fast das Herz bricht als Müller.
Anhand der Fragen, die hier gestellt werden hier in der Mühle, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Kenntnisse, um ein richtig feines Brot herzustellen, nicht überall vorhanden sind. Aber wir geben von uns aus natürlich auch immer wertvolle Tipps mit.
Was ist der wichtigste Tipp?
Ja, man muss mit dem Mehl muss man fein umgehen. Also man muss das Mehl, der Teig muss die Handwärmung spüren. Und man muss ein bisschen das Gespür haben, ob man den Teig feucht oder ein bisschen trockener muss machen.
Was sicher auch wichtig ist, ist die Lagerung. Also man das Mehl trocken und kühl lagern und auch geschlossen. Also man, zum Beispiel in einem Töpperwehr, in einem geschlossenen Gefäß, dass es möglichst lang frisch bleibt und schmackhaft, weil das Mehl geht mit der Zeit, der Geschmack geht ein bisschen verloren. Das ist sicher noch wichtig im Umgang mit der Lagerung.
Der David Fieliger, Müller von der Eichmüritz Beinwil im Freiamt, mit Tipps zum Umgang mit Mehl und Tipps zum Umgang, sage ich jetzt mal, mit dem Backen vom Brot, geht es auch hier im Treffpunkt auf der RSS. Bei mir immer noch der Peter Rudin, Präsident vom Stiftungsrat vom Schweizerischen Archiv für Brot und Gebäckkunde und lange auch tätig in der Aus- und Weiterbildung von der Bäckerschaft. Herr Rudin, wir haben von Hörerinnen und Hörern Mails bekommen mit Fragen. Zum Beispiel von der Margrit Neff. Sie hat daheim einen Brotbach Automat. Und ab und zu tut sie da drin ein Brot backen mit einer Fertigmischung, wo man nur noch Wasser dazugeben muss. Der Rest ist nachher in der Mischung drin. Jetzt möchte sie gerne wissen, ob der Nährwert von diesen Brot gleich ist wie bei anderen Brot.
Ja, das kann man absolut gleichsetzen. Der Brotbackautomat, der ist tiptop zum Kneten von einem Teig. Das Problem kommt eigentlich eher beim Backen, weil man dann nicht so eine grosse Oberhitze hat zum Backen. Und wir Schweizer, wir ja gerne ein wirklich knuspriges Brot. Und das bringt man mit dem Brotbackautomat schlecht an. Also besser dann zum Bäcker gehen und das gut backende Brot kaufen. Oder wenn man halt...
Seht ihr aus der Bäckerbranche,
und
genau.
Wenn man es weiter selber macht, würde ich vorschlagen, dass man einfach dann das Brot rausnimmt und nachher noch 15 Minuten im Backofen fertig backen. Ist natürlich nicht energiesparend, aber vielleicht kann man es ja kombinieren, wenn der Backofen eh schon gebraucht worden ist, dass man es noch fertig knusprig backen kann.
Aber der Nährwert, der ist gleich.
Der ist gleich.
Da haben wir noch eine Frage bekommen von einer anderen Hörerin, von der Frau Erika Kerhanay. Sie interessiert sich dafür wegen der Hefe, wenn sie keine Frischhefe daheim hat, aber Trockenhefe, ob das Brot oder die Züpfe gleich kommt oder ob es da einen Trick gibt, wie man vielleicht die Trockenhefe noch ich kann behandeln, für dass es dann ähnlich wird, wie man eine Frischhefe daheim hat. Was habt ihr da für einen Tipp?
Also es gibt eigentlich zwei Arten von Trockenhefe. Die eine, die einfach getrocknet worden ist, und dann gibt's die sogenannte Aktivtrockenhefe. Die Aktivtrockenhefe, die funktioniert. Das ist auch die beispielsweise eben in diesen Brotbackmischungen ist. Aber in jedem Fall gut ist, dass man die Hefe ein bisschen pflegt. Das heisst, man gibt ihr ein bisschen Nahrung, man gibt ihr ein bisschen Zucker. Und die Temperatur muss ein bisschen erhöht sein, damit das sie anfängt zu arbeiten. Also man muss sie zum Leben erwecken, bevor man dann den Teig macht.
Also ein bisschen lieb sein mit ihr und dann gibt es ein bisschen besseres Brot. Was habt ihr, Herr Rudin, eigentlich für Erfahrungen gemacht mit Brot im Ausland?
Ja, das sind Welten natürlich, weil also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Frische von einem Brot nehmen, dann gibt es viele Länder, nehmen wir unser Nachbarland Deutschland, die gehen drücken aufs Brot und sagen, weich gleich frisch. Und wir gehen drücken ans Brot und dann muss es knusprig sein. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel in Russland. Da hat man Holzlöffel, da geht man mit dem Holzlöffel ans Brot klopfen und dann hört man, ob es gut backen ist. Also die Russen, die haben eigentlich auch gerne ein knuspriges Brot.
Aber Fakt ist, Brot im Ausland, das ist etwas ganz anderes als hier bei uns in der Schweiz. Uns nimmt es jetzt Wunder, was ihr für Erfahrungen habt gemacht mit dem Brot im Ausland. Vielleicht, dass ihr in der Ferien gewesen und euch auf das Morgen habt gefreut und nachher nur ein lumpige Toastbrot oder eine alte Zwiebackheit vorgefunden. Auf jeden Fall kein feines, knuspriges Vollkornbrot. Und vielleicht habt ihr im Ausland etwas entdeckt, was hier bei uns gar nicht gibt. Irgendein Brot, das euch sehr fein dünkt und das ihr am liebsten hättet mit heimgenommen. Eure Erfahrungen mit Brot im Ausland nehmen uns Wunder. Läutet uns doch jetzt an auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222 für eure Erfahrungen mit dem Brot ausserhalb von daheim.
finirà questa avventura, so che sarà piuttosto dura. Questo grande arcobaleno non può sciogliere un veleno che io dovrò bere insieme a te.
Je n'en veux pas de cet espace entre toi et moi. Pourquoi l'impasse? Ne me dis pas qu'il nous faudra se quitter.
Una vita nuova non è facile, non possiamo cancellare.
Mon cœur contre un bout de papier.
Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E sa che una speranza non c'è.
Je ne m'y abituerai jamais.
Io posso morire.
Non, moi je voudrais te vivre.
Come posso stare senza te? Lasciare te è innaturale, e sento che mi fa già male.
Je ne veux pas de cet amour ici.
Io non posso certamente perderti. Non dobbiamo cancellare.
Un cœur contre un bout de papier.
Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E sa che la speranza non c'è.
Je ne m'y abituerai jamais.
Ma se piangi come faccio a crederti?
Tu le sais, jamais je ne t'aurais menti. Mais je ne veux pas me résigner.
Brot essen wir in der Schweiz pro Jahr pro Kopf. 50 Kilo, das sind 100 Pfünderli und jedes Pfünderli ist ein Pfünderli Heimat. Brot ist für uns mehr als nur ein sehr Grundnahrungsmittel. Und wie ist das, wenn man im Ausland in den Ferien ist und ganz ein anderes Brotsortiment antrifft? Das haben wir unsere Hörerinnen und Hörer gefragt und am Telefon ist jetzt Sonja Stielhardt. Guten Morgen, Frau Stielhardt.
Guten Morgen, Frau Hulliger.
Ihr seid in Übersee gewesen, in den USA, gell, in den 80er Jahren.
Das ist richtig, ja.
Und was habt ihr dort angetroffen?
Schlechtes Brot.
Nur schlechtes?
Ja, das war alles so weich und weiss und Toastbrot und einfach kein richtig feines Brot mit einer richtig feinen Kruste.
Also ihr hattet fast ein bisschen Heimweh gehabt nach unserem Brot?
Ich hätte nie geglaubt, dass man Heimweh haben nach Brot. Hätte ich gar nie gedacht, aber wir haben richtig Heimweh gehabt nach einem richtig feinen Schweizer Brot.
Jetzt gibt's ja manchmal ausgewanderte Schweizerinnen und Schweizer, die dort auch in den USA zum Teil Schweizer Brot anbieten. Habt ihr so etwas auch getroffen?
Nein, aber wir haben am Rand von der kanadischen Rocky Mountains in Banff haben wir so ein Erlebnis gehabt. Wir sind dort angekommen und es hat so einen richtig schönen Dorfplatz gehabt. Und in diesem Dorfplatz hat man dann gesehen Walliser Bäckerei. Und wir haben gedacht, oh, da müssen wir her. Da ist ein ausgewanderter Walliser, der dort eine Bäckerei hat. Und dann kommen wir ein feines Brot über. Und dann sind wir dort rein und dann war das genau das gleiche Brot gewesen, wie wir immer gehabt haben. weil das war kein Walliser von unserem Wallis, sondern das muss ein Walliser sein, der dort war. Also mit unserem Walliserbrot gar nichts zu tun hatte.
Ein Walliser statt ein Wallis. Das ist natürlich eine Enttäuschung, wenn man da so lustig reinkommt. Was habt ihr denn gemacht, als ihr seid heimgekommen, Frau Stielhardt, als allererstes?
Am Flughafen. Mhm. Als allererstes ein Bürli gegessen.
Und das war fein gewesen.
Wunderbar.
Und dann wusste, jetzt sind wir wieder daheim.
So ist es, ja.
Ich danke euch für das Telefon, Frau Stielhardt. Einen guten Tag noch.
Wünsche ich Ihnen auch, Frau Huliger.
Ah, der Frau Stielhardt.
Wiederhören, Frau
Huliger. Dann gehen wir weiter zum Herr Weibel. Guten Morgen,
guten
Herr
Morgen, Weibel. Frau Huliger.
Ihr seid in der Karibik gewesen.
Ja, zweimal haben wir so können gehen. Auf St. Lucia, das ist eine kleine Insel dort.
Und was habt ihr dort für Brot?
Ja, eben so weisses Blütenbrot, oder? Wo keine Form hat und kein Griff und nichts. Das ist einfach ein Tank zum Essen. Oder?
Und gar nichts anderes?
Mal zum Morgen gibt es Brötchen, also semmelgrosse Brötchen. Und die laufen auf beiden Enden spitz aus. Und der Spitz ist dann eben knusprig. Und den haben wir immer genossen, aber die Einheimischen brechen den Spitz ab und geben den Hunden, weil das sei nichts Gutes.
Also da sehen wir, Geschmäcker sind wirklich sehr verschieden. Und dann habt ihr quasi die Hundennahrung dankend angenommen, sozusagen.
Sehr, ja.
Und habt ihr auch, als ihr seid heimgekommen, gefunden, ich muss gerade sofort ein Bäuerli haben, ein bisschen Schweizer Brot?
Nein, das schon nicht. Aber zum nächsten Morgen wirklich ein richtiges Brot unter den Zähnen. Das haben wir genossen.
Was löst das aus, wenn man so Brot isst? Was für Gefühle sind auch damit verbunden? Sind das so ein bisschen Heimatgefühl?
Schon auch, ja. Ja, und es ist einfach enttäuschend. Das Brot sieht manchmal noch gut aus, aber es ist einfach nicht gut, oder? Wenn man es dort kauft und nachher isst.
Also das Aussehen sagt noch nichts aus über einen Wahrgeschmack.
Nein, gar nicht.
Ich danke euch, Herr Weibel. Was habt ihr heute Morgen gegessen zum Morgen?
Ja, ganz gewöhnliches dunkles Brot.
Knusprig?
Ja, sicher, ja.
Wunderbar. Schönen Tag, Ade, Herr Weibel. Ich habe es schon angesprochen, es gibt auch im Ausland Schweizerinnen und Schweizer, die probieren, unser Brotsortiment den anderen Leuten auch anzubieten, schmackhaft zu machen. Zum Beispiel der Andreas Wittmer. Er ist vor über 10 Jahren mit seiner Frau nach Australien auf die Hochzeitsreise und hat dort 2 Sachen gemerkt. Erstens, ihm gefällt es zu Australien und zweitens, die hat dort überhaupt kein breites Angebot an Brot. Heute ist er ausgewandert, ist Bäcker in Cairns und verkauft in Australien Zöpfen und Walliser Brot. Wie das ankommt, das erzählt er uns in der nächsten Stunde Treffpunkt auf DRS1.
I see a million ton of moments of the rarest happiness. Each one a dancing snowflake, a piece of memory. It's the ghost of days gone by, laying white across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me. Thank you.
Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir geben euch gerade 2 Stunden Brot heute im Treffpunkt auf DRS1. Das Brot ist unser Thema. Und unser Brot, das Schweizer Brot, das ist beliebt, auch im Ausland. In den Staaten werben die Bäcker zum Teil mit dem Adjektiv «schweizerisch». Swiss Bakery, echte Schweizer Backware. Und das tönt dann so.
Hi, welcome to Swiss House Bakery. I'm Jim Houseman, the owner. Come on in, let me show you around. Swiss House bakes the finest cakes, pastries and cookies using century-old European recipes that have been a Philadelphia tradition for over 85 years.
Swiss-made bakery, faithfully serving the Harvard and Woodstock areas. We feature an extensive line of delicious bakery delights.
Swiss Made. Brot nach Schweizer Rezept, uralte traditionelle Rezepte, also Werbung aus den USA. Schweizer Brot wird aber nicht nur in den USA, zum Beispiel auch in Australien verkauft. Cairns, dort arbeitet der Schweizer Andreas Wittmer. Er ist ausgewandert und beglückt jetzt die Ossis mit Roggenbrot und Ankenzüpfen. Mit ihm reden wir in wenigen Augenblicken. Am Mikrofon Simon Hulliger, guten Morgen.
Groovy, lazy reggae. Que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Si tu ne veux pas mourir idiot, oublie les journaux, la télé, la radio.
Oublie les journaux, la télé, la radio.
J'entends le groovy, lazy reggae.
Es war die Hochzeitsreise, die das Ehepaar Wittmer aus Zug nach Australien gebracht hat. 6 Monate haben sie das Land bereist und dabei haben sie gemerkt, dort könnten wir eigentlich leben. Heute leben sie dort und führen seit 10 Jahren einen Swiss Cake and Coffee Shop. Eine Bäckerei, ein Tierraum. Und jetzt am Telefon ist er, der Andreas Wittmer, direkt aus Australien, aus Cairns. Guten Abend nach Australien.
Ja, guten Morgen, Simon.
6 Uhr am Abend ist es bei euch, 28 Grad. Nur, das müsst ihr euch vorstellen, bei euch fährt der Sommer an und bei uns stellt es sich um auf Winterzeit. Das sind die unterschiedlichen Welten, wo wir uns drinnen bewegen. Herr Wittmer, vor einer Stunde hat euch ein Laden zugetan, ihr habt 4 Abendnitzen. Was für Brot habt ihr alles im Angebot?
Wir haben verschiedene Brote und das ist, wir sagen dem Leiterei. Das ist ein ähnliches Brot, wie wir daheim ein Rauchbrot haben. Da haben wir einen Zopf, Parisette, wie soll ich sagen, Croissants und so Sachen, ja. French Stick, kleine Rolle, Swiss Rolle, kleine Baguettes, wo wir bei uns Sandwich füllen, Brezel und also Laugenstangen, so Sachen.
Und wie läuft denn jetzt der Zopf in Australien?
Der Zopf läuft eigentlich relativ gut. Wir machen eine kleine Menge davon. Wir machen eine 5-teilige, die nicht so üblich ist in der Schweiz. Und wir tun etwa 6 bis 8 pro, nur am Wochenende machen, Freitag, Samstag. Zum Beispiel heute hatte ich eine Schweizerin im Laden gehabt, die von Perth übergekommen ist am Reisen und sie hat gefragt, ob sie einen Zopf vorbestellen muss. Und sie hat dann gerade 2 bestellt für auf den Samstag.
Sind es denn vor allem, ich sage jetzt mal, Touristen, eben gerade Schweizer oder sonst vielleicht Europäer, die bei euch Brot kaufen?
Es sind Touristen hauptsächlich, aber auch Europäer und respektive Europäer in Cairns. Wir haben eine grosse Community mit Deutschen, Österreicher und Schweizer, die hier permanent wohnen. Und dann, die kommen natürlich dann gerne zu uns.
Ist das
ein Stückchen Heimat zu posten.
Genau, ist das Herzbrot, wenn man den Australier will, unser Brot schmackhaft machen? Also steht ihr nicht so auf so Sachen?
Immer mehr. Vor 11 Jahren, als wir angefangen haben mit dem Geschäft, da ist das Brot eigentlich nicht so gut gelaufen. Respektive, da haben wirklich nur gerade die Europäer gekommen, oder? Aber in den letzten 10 Jahren gehen mehr und mehr Australier reisen in Europa. Und dann, wenn sie retourkommen, dann haben sie wie ein Ferienerlebnis, oder? Dann kommen sie, man kann dort und dort das Brot postet, oder? Und, dann, es läuft eigentlich besser.
Also, was für uns Heimat ist, ist für sie dann so ein bisschen ein Feriengefühl in dem Fall, was sie bei euch finden. Was genau, für Brot isst denn der Australier sonst so? Gewohnheitsmässig?
Ja, gewohnheitsmässig eigentlich nur das weisse Sandwichbrot, leider. Und dann das machen wir auch anbieten. Aber respektive, das ist das Einzige, was wir einkaufen. Weil ich bin nicht ausgerüstet, um das Toastbrot zu machen.
Und wieso haben Sie echt das am liebsten? Was passt denn an diesem Brot?
Es ist die ganze Brotkultur eigentlich von Australien, kommt von England her. Weil wir ein Kolonialland gewesen sind früher. Und die Engländer eigentlich angefangen hat, Australien da zu beleben, oder? Ist eigentlich das Brot, ist noch vieles Englisches ist da im Land gang und gäbe. Oder sie tun noch viel mit dem Dutzend rechnen.
Also wie auch die Briten das machen?
Ja, genau.
Also der Einfluss von England ist spürbar. In diesem Fall immer noch. Wie ist es eigentlich eben Bäcker sein in Australien? Das ist für viele hier sicher auch so ein Traum. Viele Junge, die Bäckerlehre machen, denken, ich würde vielleicht auch mal auswandern. Habt ihr so Anfragen von jungen Bäckern, die sagen, dürfte ich mal zu euch arbeiten?
Ja, das haben wir recht viel. In diesen 11 Jahren habe ich bis momentan schon 22 Schweizer Bäcker-Konditoren übergeholt. Und dann mit einem speziellen Visum. Früher ist das viel einfacher gegangen. Jetzt haben sie mir da, tun sie einem da, anfangs einen Riegel vorschieben, dass es ein bisschen schwieriger wird. Jetzt momentan habe ich 2 Schweizer. Eins ist schon 4 Jahre da bei uns. Und sie ist gerade vor 2 Wochen Australierin geworden. Und dann habe ich ein anderes, Konditorin, die ist auch schon fast 2 Jahre bei uns.
Aber müsst ihr denn die aus der Schweiz holen kommen? Also findet ihr in Australien immer, wo ihr das Brot so macht, wie ihr das wettet?
Nicht unbedingt, weil die dann in Australien haben ein ganz anderes System von der Lehrlingsausbildung. Und dann, es ist eigentlich gar nicht so, dass das Interesse da von den Australiern, das wollen zu lernen. Ich habe mir auch schon manchmal überlegt, ob ich einen Lehrling ausbilden soll, aber einfach das System, das sie da leider in Australien haben, da muss ich sagen, nein. Und mit dieser Einstellung von den jungen Leuten heutzutage leider, muss ich sagen, nein, ich versuche die Leute zu importieren. Ich sage dann meistens so, ja.
Importieren aus der Schweiz frische Bäckerinnen und Bäcker sozusagen. Andreas Wittmer, was gibt es bei euch zur Nacht heute Abend?
Ich muss sagen, heute Abend gehen wir auswärts essen, weil ich muss in die Stadt reinkommen wegen dem Interview. Weil ich die Leitung nicht so will. Jetzt gehen wir indonesisch essen heute Abend.
Ohne Brot wahrscheinlich.
Ohne Brot, ja.
Ich danke euch herzlich, wünsche euch einen guten. Merci vielmals. Andreas Weber, Chef vom Swiss Cake and Coffee Shop zu Cairns in Australien. Merci. Er lebt also vom Brot. Das Brot ist sein Leben, kann man sagen. Man könnte aber auch sagen, Brot ist Leben. Wir reden über die Symbolkraft vom Brot, gerade in wenigen Augenblicken. Jetzt müssen wir ein kleinere Brötchen backen. Oder man könnte sagen, oder die Marseille-Fans würden sagen, der FC Zürich hat gestern kein Brot gegen Marseille. Brot ist unser Thema und an diesen Ausdrücken merken wir, Brot ist nicht nur zum Essen, Brot ist auch ein Symbol, und zwar eins, das man häufig braucht. Christian Schmid hat mir erklärt, wieso dass das so ist.
Zuerst muss ich vielleicht sagen, was ein Symbol ist. Schnell. Wenn wir Sachen brauchen, wie Zeichen, mit ihnen etwas anderes meinen oder auf etwas anderes zeigen, dann brauchen wir sie als Symbol. Wir lassen zum Beispiel bei einem Fest weisse Tauben fliegen. Nicht, weil wir weisse Tauben gerne haben, nein, weil wir mit ihnen Frieden meinen. Weisse Tauben sind ein Zeichen, ein Symbol für Frieden. Wenn wir an einer Friedensdemo mitlaufen, können wir ein Ästchen von einem Olivenbaum nicht tragen. Nicht, weil es schön aussieht. Oder Ölzweig ist ein Symbol für den Frieden. Und wie die weissen Tauben oder Ölzweig kann man eben auch das Brot als Symbol brauchen. Die Symbolkraft vom Brot ist uralt und gross.
Und warum denn, warum das Brot?
Als Symbol kann man nur etwas brauchen, das wir hier alle kennen, das ist klar. Brot kennt man fast auf der ganzen Welt. Es ist in vielen Gemeinschaften ein Grundnahrungsmittel. Es lässt auch die überleben, die sonst nichts haben. Darum kann man Brot sicher einmal brauchen als Zeichen für das Essen überhaupt. Wenn man betet, unser täglich Brot gib uns heute, meint man, gib mir jeden Tag zu essen und nicht jeden Tag nichts weder Brot. Wenn wir jemandem, der neu in eine Wohnung oder in ein Haus zügelt ist, Brot und Salz bringen, meinen wir damit, es soll dir gut gehen, du sollst gern genug zu essen haben. Wenn wir von Brotberuf, Broterwerb, Brotherr, Brotstudium oder brotloser Kunst reden, brauchen wir das Wort Brot gern für Nahrung allgemein.
Brot ist doch gerade im christlichen Glauben ein wichtiges Symbol. Auf welche Art, von welcher Vorstellung geht denn da die Symbolkraft aus?
Die christliche Brotsymbolik geht genau von der Vorstellung vom Grundnahrungsmittel aus. Man braucht das Brot zum Leben. Wenn Jesus im Johannesevangelium dem Volk sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten, dann meint er sozusagen, ich bin euer Grundnahrungsmittel. Nur mit mir könnt ihr leben. Gleichzeitig wirken die Worte auch gerade in die andere Richtung. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und von dem an kann man jeden Leib Brot als Symbol für ein Leib von Christus anschauen. Wer ein Kreuz macht auf dem Brot, bevor das es anschneidet, das haben die alten Leute früher viel gemacht, der segnet einmal das Brot, weiss aber gleichzeitig auch, dass der Leib Brot der Leib von Christus symbolisiert und dass das Essen vom Brot auch eine geistige, symbolische Bedeutung hat. Die kommt ja im Abendmahl zum Ausdruck. Das Abendmahl symbolisiert die Gemeinschaft der Gläubigen und ihre Gemeinschaft mit Christus und Gott. Wer Brot güdet oder vorgeht, geht symbolisch nicht nur sein Leben fort, nein, auch seine Hoffnung auf Trost nach dem Tod, in der christlichen Vorstellung.
Kann man denn sagen, dass bei uns das Brot ein christliches Symbol ist?
Unsere ganze Brotsymbolik, die meisten von unseren Brotbräuchen, sind sicher christlich unterlegt. Das heisst aber nicht, dass es vor dem Christentum noch keine Brotsymbolik gegeben hat. Bei den Griechen hat Demeter, eine Göttin, Menschen das Brot machen gelehrt. Also hat bei ihnen ein Brot können Demeter symbolisieren. Wir kennen auch heidnische Brotbräuche bei den Germanen. Aber bei uns steht das Brot in der Regel für das, was man zum Leben braucht. Lieblich und geistig. Also für das Leben überhaupt.
Du hast Germanistik studiert, ja, oder? Hat man dir dann auch gesagt, das ist doch brotlos?
Ja, weil das Germanistikstudium ja nicht ein Studium ist, das direkt auf einen Beruf zählt. Also es ist so etwas, wo man dann noch etwas dazu muss machen, wenn man Lehrer wird, muss man die Kurs machen, wo eben die Lehrer brauchen. Wenn man Journalismus will, muss man praktisch Lehrer schaffen. Das Germanistikstudium an sich ist brotlos, weil man mit dem alleine kein Geld kann verdienen kann. Das heisst, das Leben nicht kann zahlen, das Leben nicht kann machen. Das ist wieder das Gleiche, oder?
Und ganz so brotlos ist ja jetzt sein heutiger Job auch nicht, der Job von Christian Schmid. Brot ist Leben, wir haben es gehört, kein Brot haben, das heisst Hunger haben. Die Zahlen von Leuten, die Hunger leiden, die haben wieder zugenommen. Dabei gäbe es eigentlich genug Brot für alle, genug Getreide. Aber mit der Verteilung, da hapert es. Wir reden über einen Handel mit Getreide. Gerade etwa 7 Minuten am Treffpunkt auf dieser Seite.
Born in L.A. in a lonely room, hardly knew her.
daddy left too soon. She never seemed to fit in with the other kids around. Late one night, she took out her pen, and this is what she wrote down. Norma Jean wants to be a movie star. She wants to shine. Hear people say, we know who you are. Norma Jean wants to see her name in lights. She wants to dance. She wants to live a good life. By the time she turned 18, she was 21. Name on the silver screen and everything they'd done. But when it came time to lay herself down to dream, it wasn't them she saw up there, it was Norma Jean. Jean, Marilyn was her name. She died in L.A. in a lonely room. Nobody knew her, but they knew she died too soon. And by the time it was too late, Lord, we began to care. If you can hear me now, this is my prayer. Norma Jean wants to be a movie star. She wants to shine. Hear people say, we know who you are, yeah. Norma Jean wants to see her name.
Nell'aria c'è una voglia in me, qualcosa che non so cos'è. Mi piace sì stare con me, guardarmi dentro, scoprire che c'è ancora lì la voglia di essere felice pensando a te. Amico mio, sai bene che le grandi sfide le vincerò contro di me, contro di noi, quei visi appesi che sono così pieni di sé, pieni di ma, così si fa, così non fa, che noia la normalità. Semplicemente canto per te, chiedo al destino quei sogni di bambino, quel bambino che è in te, in me. Sei qui con me, sempre con me, con la tua voce dentro di me. Amore mio,
sei con me.
Ogni respiro mi sa di te. Io ti abbracciai, ti
carezzai e all'improvviso ti baciai, ma guarda un po' mi innamorai. E allora se che mi perdo con te, guardo il mondo e penso che sia giusto anche come la vita è un gioco se giocarlo saprai, perché così respirerai felicità, felicità, l'accenderò, l'accenderai in me, in te.
Der Treffpunkt zum Thema Brot heute auf DR1. Anfangstreffpunkt sind wir uns eine Müllige anschauen, wo sie Getreidemehl macht. Und aus dem Mehl wird nachher dann das Brot. Das Brot ist vom Getreide abhängig und auch vom Getreidepreis. Wenn der steigt, steigt unter Umständen auch der Preis vom Liebbrot. Das ist noch gar nicht so lange her, wo der Preis vom Getreide massiv angestiegen ist. Weizen ist innerhalb von wenigen Monaten doppelt so teuer geworden wie vorher. Viele Menschen konnten sich das nicht mehr leisten. Wie kommt es so weit? Wer bestimmt eigentlich den Preis vom Getreide und so indirekt vom Brot? Bei mir ist der Kilian Greter, er ist Mitarbeiter vom Bundesamt für Landwirtschaft im Fachbereich internationale Handelspolitik. Guten Morgen, Herr Greter.
Guten Morgen, Frau.
Herr Greter, Sie vertreten die Schweiz im Internationalen Getreiderat. Das ist ein Rat, der Transparenz auf dem Getreidemarkt fördern will, der den Markt analysiert und Prognosen macht. Sie sind also ein Kenner vom internationalen Handel mit Getreide. Wie hätte es jetzt passieren können, denn Mitte 07 bis Mitte 08, dass die Preise vom Getreide dermassen explodiert sind?
Wenn wir die Weizenlager anschauen, die weltweiten Getreide, also Weizenlager, die wir hatten, in den 90er Jahren, sind wir immer etwa für 3,5 bis 4 Monate gedeckt gewesen. Also, wir haben aufgehört zu produzieren, haben noch 3,5 bis 4 Monate Weizen gehabt. Und diese Lager sind zusammen, sind kontinuierlich abgebaut worden, und etwa im 07 sind wir noch bei gut 2 Monaten gewesen. Also, das war sicher ein wichtiger Grund gewesen. Und in dieser Zeit hat auch die Spekulation zugenommen, natürlich. Also, die Preise sind gestiegen, die Spekulation hat zugenommen. Und viele Länder sind dann nervös worden. Beispielsweise Ägypten hat sehr grosse Mengen am Weltmarkt gekauft. Verschiedene Länder haben Exportzölle eingeführt. Beispielsweise Australien, damit kein Weizen mehr zum Land ausgeht. Und das hat dann wieder so einen Teufelskreis gegeben. Und die Preise sind dann wirklich explodiert, also innerhalb von wenigen Monaten Verdoppelung.
Wenn wir uns die einzelnen Bücher, die ihr jetzt angesprochen habt, noch mal ein bisschen genauer anschauen, jetzt für mich als Laie, was heisst denn das, spekulieren mit Getreide? Wie geht denn das?
Also, das sind Terminkontrakte, wo ein Anleger oder ein Spekulant eben sagt, ich will in 5 Monaten, eine gewisse Menge an Weizen kaufen oder verkaufen. Und das sind natürlich Preiserwartungen, die im Raum stehen, und die sind dann immer höher geworden.
Es hat sich dann auch so antrieben quasi. Es ist eine Psychologie, die dann wichtig ist worden auf das Mal. Ja, jetzt Gefühl, jetzt gibt es zu wenig Getreide. Und warum, richtig, warum wir dann nicht mehr können produzieren können, wenn ihr sagt, es hat weniger gehabt in diesen Lagerhallen? Wie ist das so weit gekommen?
Also, der Grund war einfach, die Zunahme der Bevölkerung ist ein wichtiger Grund. Und da hat man unter anderem auch Biotriebstoff produziert. Gerade in Amerika sind sehr grosse Mengen an Mais, vor allem aber auch Weizen, in Bioethanol verarbeitet worden.
Also, dass man viel Getreide, das eigentlich zum Essen wäre, braucht für einen Treibstoff, eben das Bioethanol, das ist sicher auch ein Problem. Welche Rolle hat die Schweiz gespielt da jetzt auf diesem grossen internationalen Markt?
Also, die Schweiz ist ein kleiner Player, also der Bedarf der Schweiz ist etwa 0, nicht einmal 0,1% vom gesamten Weltmarkt. Und die Schweiz ist Nettoimporteur, also die Schweiz importiert mehr Weizen, die Schweiz importieren mit einem Selbstversorgungsgrad beim Brotgetreide von 85-90%.
Was sind das jetzt für konkrete Mengen? Also 85% vom Brotgetreide, das wir brauchen, kommt aus dem eigenen Land. Wie viel ist das?
Ja. Aber ich versuche es ein bisschen darzustellen, wenn ich sage, wir brauchen in der Schweiz 450.000 Tonnen Weizen. Dann kann sich das niemand vorstellen. Wenn wir eine Krippe machen würden, so eine Krippe würde anlegen zwischen Rorschach und Genf, sind etwa 300 Kilometer. Die Krippe wäre einen Meter breit, dann wäre die Schweizer Menge, wenn wir die dann verteilen, etwa 2,20 Meter hoch. Dann gäbe es ein kleines Mäuerchen mit der Schweizer Menge.
Wo man pro Jahr produziert.
Richtig, jawohl. Ja.
Und wenn man jetzt den ganzen Weltmarkt zusammennehmen würde, das, was auf der ganzen Welt produziert wird, wie sieht denn die Futterkrippen aus?
Also das wäre dann keine Futterkrippe mehr, das gäbe eine richtige Mauer und die wäre etwa 3 Kilometer hoch, also 3000 Meter.
Also eine riesige Menge, die da produziert wird. Es gäbe eigentlich genug Getreide für alle.
Das ist ja so. Also wir haben auf der Welt wird genug Weizen produziert, dass es eigentlich für alle würde länger.
Wo ist jetzt das Problem?
Es ist ein Verteilungsproblem. Sicher Kaufkraft in den Entwicklungsländern ist ein grosses Problem. Dann auch die Verteilung selber, also die physische Verteilung.
Was heisst das, die physische Verteilung?
Einfach, dass die Ware in der richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt, in der richtigen Qualität.
Also das Verteilen ist eigentlich noch verrückt, wenn man sich das vorstellt, oder? Es gäbe eigentlich genug, aber es wird falsch verteilt. Es kommt nicht zu den Leuten, die es brauchen.
Weil eben die Kaufkraft nicht da ist, weil das Geld nicht rum ist für den Transportweg oder schlussendlich dann für das Brot oder das Getreide zu kaufen. Oder für Reis oder für Mais, was auch immer.
Kaufkraft, ihr habt es gesagt, da spielen die Preise wieder eine Rolle und die sind eben massiv explodiert vor einem Jahr. Gut, wie hat sich nachher der Markt wieder ein bisschen beruhigt? Wie ist das gegangen?
Also das eine ist die Anpassung vom Angebot, das haben wir kurz angesprochen. Wieso hat sich das nicht sofort reagiert? Das kann sich nicht sofort reagieren, aber das ist relativ schnell wieder, haben wir die Produktion können steigern. Zum Beispiel hat auch die EU, die hat 10% von den Ackerflächen stillgelegt gehabt, hat das wieder aufgehoben, um die Produktion wieder anzukurbeln. Und der zweite wichtige Grund war sicher die Finanzkrise gewesen, wo die Spekulanten die Gelder wieder aus diesen Rohstoffmärkten rausgezogen haben.
Also sind Spekulanten eigentlich ein bisschen Zünder?
Das ist eine grosse Diskussion. Wie wichtig sind Spekulanten in diesem Spiel gewesen? Aber es ist sicher ein wichtiger Punkt.
Du hattest angesprochen, die EU, die 10% der Anbauflächen brachgelegt hat, die hat man auch wieder aktivieren können, wo man sieht, es gibt einen Engpass. Wieso sind die überhaupt brachgelegt gewesen? Bewusst für den Preis hochzuhalten? Oder wieso wird das gemacht?
Das ist ja so. Also wir haben das Überangebot in der EU. Also man hat viel Weizen produziert, man hat dann auf dem Weltmarkt zu günstigen Preisen abgesetzt oder müssen absetzen. Und darum haben wir dann gewisse Mengen stillgelegt. Also man hat das immer verknüpft an Direktzahlungen. Die Bauern müssen 10% stilllegen, damit sie dann entsprechende Direktzahlungen bekommen haben.
Also das ist sehr ein komplexes Thema, wo natürlich auch die Landwirtschaftspolitik der jeweiligen Länder eine grosse Rolle spielt, auch die Interessen der einzelnen Länder, sicher auch die Interessen von uns hier in der Schweiz. Ihr seid Teil von dem internationalen Getreiderat, wir haben es gesagt, dort probiert man eben den Markt möglichst transparent können zu machen. Ihr macht auch Prognosen, ihr habt euch im Juni das letzte Mal getroffen, treffen euch dann im Dezember wieder. Was sind jetzt so die wichtigsten Punkte, die dort anstehen?
Also der Getreiderat eben, der bringt vor allem transparente Märkte, der tut nicht selber eingreifen. Das haben wir früher mal versucht gehabt, die Gründungszeit von dem Verband, dass man versucht hat, eben Preis durch Preisfixierung und Mengenfixierung auf den Exportmarkt, das ins Gleichgewicht überzukommen. Aber heute macht man nur einfach Marktbericht, man macht Prognosen, tut Mengen schätzen. Und das Thema ist zurzeit, also man analysiert immer noch, das ist eine der grossen Diskussionen, die Gründe von dieser Preiserhöhung und wieder ein Zusammenfall und die Rolle auch von den Spekulanten.
Also das ist etwas, was bei euch gerade diskutiert wird.
Das bleibt einfach ein Thema, ja.
Und welche Prognosen macht ihr denn für die Zukunft jetzt für den internationalen Getreidehandel?
Also man geht davon aus, dass die Preise in der längerfristigen Tendenz, in der Tendenz, werden da ziehen, weltweit. Also nicht nur beim Getreide, sondern auch bei den anderen Produkten, dass wir längerfristig eine steigende Tendenz haben bei den Agrarpreisen.
Also dass die werden zunehmen, wo es gegen mehr Leute gibt, nehme ich an, oder wo das Angebot Nachfrage steigt. Mhm. Also mit Auswirkungen auf die Schweiz in dem Fall, das betrifft uns auch.
Wir in der Schweiz wir sind ein bisschen abgekoppelt von diesen Weltmärkten. Wir haben immer noch das Zollsystem, wo wir eine eigenständige Agrarpolitik führen. Und darum schlagen so Auswirkungen auf den Weltmärkten oder die Preisexplosion oder die Zusammenbrüche nicht immer gerade eins zu eins in der Schweiz durch.
Also einen gewissen Dämpfer, den die Zölle noch haben, der natürlich aber auch wieder eine Problematik ist, wenn man jetzt den ganzen Welthandel anschaut, all die Zölle, die einzelnen Länder haben. Es ist ein komplexes Thema. Herr Greter, was hat das Gefühl für die Zukunft? Also was müsste sich ändern, für dass so eine Explosion nicht nochmal passiert? Also braucht es wie irgendein übergeordnetes Gremium, das sagt, halt, jetzt ist fertig mit Spekulieren, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass alle die, die etwas zu essen brauchen, wieder etwas haben. Also gibt es irgend so ein Gremium?
Also das Gremium ist vielleicht WTO. Die WTO versucht, durch Abbau von Zollschranken und vor allem durch Abbau von Exportsubventionen eigentlich die Märkte zu stützen oder transparent zu machen. Das ist sicher ein gangbarer Weg, den man versucht zu machen.
Aber sicher auch in den einfachen Weg, wo dann wieder die einzelnen Landesinteressen in der Quere stehen. Herr Greter, ihr bleibt noch ein bisschen bei uns und wir noch ein bisschen schauen in die Zukunft, auch in die Entwicklung vom Brot sozusagen. Der Kilian Greter, Mitarbeiter vom Bundesamt für Landwirtschaft im Fachbereich internationale Handelspolitik. Merci.
Every little thing reminds me of you, honey, when you leave me here all alone.
der Treffpunkt auf der Seite zum Thema Brot. Wir haben euch nach Rezept gefragt, nach euren liebsten Brotrezept. Ihr habt uns gemailt und wir geben euch sie wieder zurück in gesammelter Form sozusagen. Auf drs1.ch gibt es ein PDF, sagt man dem, also ein Platz mit all diesen Rezepten drauf, die ihr euch anschauen könnt. Jetzt ist auch noch eine Frage von euch reingekommen und da geht es darum, wie kann man machen, dass das Brot auch noch am zweiten Tag knusprig ist, also Aufbewahrungsort, Aufbewahrungsart. Ich würde da vielleicht wieder unseren, sage jetzt mal, Brotexperte ans Mikrofon bitten, der Peter Rudin. Was muss man machen, damit das Brot auch noch morgen knusprig ist?
Also der klassische Aufbewahrungsort vom Brot auf einem Brett und mit einem Tüchli deckt, ist eine Möglichkeit. Brotbüchse, die man hat, die kann ich nicht unbedingt empfehlen, weil dort staut sich die Feuchtigkeit. Also mit dem Anschnitt auf ein Brett stellen, ein Linentüchli drüber und damit an einem trockenen Ort, dann kommt das gut.
Also die gute alte Methode. Ja. Vom Zurückschauen ist also zum Vorwärtsschauen. Wir haben da immer noch bei uns im Studio ganzen Haufen Brotleiben auf dem Tisch. Das sind die traditionellen Kantonsbrot auf dem einen Tisch, dann auf dem anderen all die Spezialbrot, sehr ein breites Angebot, das wir ja heute in der Schweiz haben. Woher geht das neue Routine? Also, gibt es immer mehr verschiedene Bröter oder wird sich das irgendwann jetzt so ein bisschen stabilisieren auf dem Level, wo wir sitzen?
Also, man kann ungefähr so sagen, die Hälfte ist Normalbrot, 30% ist Spezialbrot und 20% ist Kleingebäck. Und ich bin überzeugt, es geht ganz sicher in die Richtung von Kleingebäck. Wenn man heute schaut.
Also was heisst Kleingebäck konkret?
Das heisst, es sind kleine Mutschli, Semmeli, also kleine Brötli der Grösse bis zu 100 Gramm. Die jungen Leute, die essen ja nicht mehr zu Morgen, die gehen ja die Sausen ab und los und dann die erste Bewegung ist dann irgendwo bei einem Verteiler grossen Kaffee holen und irgend vielleicht einen Gipfel oder ist etwas dazu. Aber Brot wird zu wenig essen von den jungen Leuten am Morgen. Und darum, glaube ich, müssen wir dort ansetzen, dass man an sich das Segment von den kleinen Brötchen, also nicht unbedingt nur der Gipfel ist wunderbar und fein, aber zwischen ihnen ein knuspriges Vollkornbrötchen ist auch etwas. Weil alle sagen ja, sie essen Vollkorn und haben es gern. Es sind unter 10% Anteil vom Vollkorn. Das sind vielleicht 5-6%. Der Rest sind eher helle Brot. Also dort geht es eher darum, in die Richtung von Körnli bicken. Im Sinn, Körnli sichtbar machen, aber das Brot drin ist eher ein heller Typ.
Wir haben vorhin mit dem Greta über den internationalen Handel geredet. Wie wichtig ist es, dass man vielleicht auch weiss, von wo das Getreide kommt? Also der Regionalbezug. Ist das auch etwas, was man noch jetzt vielleicht auch von der Bäckerschaft noch ein bisschen intensivieren kann?
Die Zusammenarbeit, die wird heute sehr stark gefördert. Wir haben es heute im Beitrag auch von der Mühle gehört. Also, im Prinzip will der Kunde wissen, woher ist das Getreide, wo ist es angebaut worden, welcher Müller hat es verarbeitet und wie kann ich es beim Bäck holen. Also, der direkte Bezug zum Produzenten, der scheint mir immer wichtiger zu werden.
Und welchen Einfluss haben auch Leute aus dem Ausland, die hier bei uns in der Schweiz wohnen, auf das Angebot von einer Bäckerei?
Dort gibt es sicher einen Wechsel. Wir haben ja gesagt, wir essen das Brot so nebenbei. Wir tun nicht irgendetwas drauflegen, sondern wir essen es, wir geniessen Kruste, wir geniessen das Innere. Und die Leute, die jetzt eigentlich zuwandern, nehmen wir gerade die Deutschen, die legen ja einfach irgendetwas aufs Brot. Brot ist dort nur Unterlage. Also wird sicher eher Brotsorten sein, die nicht so löchrig sind wie unser Brot. Wir sagen ja, ein gutes Zeichen ist, wenn es ein grosses Loch hat, hat nämlich der Bäck drin geschlafen und hat ein gutes Aroma gegeben. Die wollen ein sehr satz, gleichmässiges Brot. Das sind dann eher Formenbrot, die in Frage kommen. Oder ein Brot wie ein St. Galler Brot ist eher ein festes Brot. Ein Basler Brot oder ein Solothurn Brot, die sind sehr weich und luftig. Das sind nicht die Brotsorten, die sie essen.
Also da gibt es schon Anpassungen.
Da gibt es schon Anpassungen.
Dass da die Leute andere Brot plötzlich herstellen, quasi für unsere deutschen Nachbarn. Weil Sie, ihr habt ja lange in der Ausbildung und Weiterbildung von den Bäcker gearbeitet. Wie sind Sachen, die Bäcker heute müssen können, die sie vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht haben gebraucht?
Also es ist sicher auf der einen Seite das exakte, sorgfältige Arbeiten, vor allem aber das Engagement und Kreativität. Jeder muss sich wohlfühlen, er muss sich können verwirklichen, er muss Freude an der Vielfalt, an der Formen, er muss auch bereit sein, unkonventionelle Sachen zu machen, er muss führen an die Front, er muss im Kontakt sein mit dem Kunden.
Also eine rechte Aufgabe, die ein Bäcker hat eigentlich.
Ja, auch eine sehr schöne. Und wenn wir ja heute gehört haben, auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, was gibt es Besseres? Also der Beruf vom Bäckkonditor ist weltweit derart gesucht. Da könnten wir in Scharen könnten wir die jungen Leute ins Ausland schicken, an den tollsten Ort, um zu arbeiten. Sie wollen noch nicht, weil sie sich hier daheim etabliert haben, halt schon eine Freundin und irgendwo schon etwas, was sie machen, da sie wollen nicht unbedingt ins Ausland. Es sei denn, sie gehen als Sabbatjahr. Aber arbeiten ins Ausland, das wäre die grosse Chance, die der Bäckkonditor hat.
Der hat gesehen, der Bäcker hat eine Freundin. Wie ist es eigentlich umgekehrt? Wie viele Bäckerinnen gibt es mittlerweile?
Also der Anteil von der Ausbildung, da hat es wesentlich mehr Frauen wie der Bursten. Das Problem ist einfach, dass die nach einer gewissen Zeit abwandern, sie verheiraten, es kommen Kinder rüber und kommen vielleicht erst später wieder ins Berufsleben zurück. Also dort muss man schauen, dass man die eigentlich wieder gewinnen kann als Wiedereinsteigerinnen.
Also das Jobsharing anbieten für Bäckerinnen sozusagen.
Ja, genau.
Das wäre doch etwas. Könnte man am Morgen backen vielleicht und dann wieder heim zu den Kindern, würde eigentlich sich noch anbieten.
Das irgendwie sind Sachen, die absolut heute schon auch zum Teil so funktionieren und gemacht werden.
Ein anderer Trend, den man ja auch noch beobachten kann, ist das Feierabendbrot. Also dass der Bäcker nicht nur am Morgen muss frische Ware liefern muss, sondern dass die Leute auch immer mehr nach frischem Brot am Abend verlangen. Das macht den Beruf des Bäckers auch noch anspruchsvoller, denke ich.
Ja, es ist so, dass man natürlich ganz eine andere Technologie hat. Also man tut nicht mehr zu Nacht backen und hat dann morgens das ganze Sortiment, sondern mit nach Bedarf backen. Das löst man so, dass man mit Feuchtigkeit, Wärme und sanfter Kälte eigentlich die Teige so kann steuern, dass sie zum gewünschten Zeitpunkt die richtige Reife haben, dass man sie gerade direkt in den Ofen tun kann. Oder zum Teil sind es dann vorbachte Produkte. Das ist das, was wir vor allem auch an den Tankstellen erleben, dass man zur Nacht irgendwo noch frisches Brot kaufen, wo dann einfach zu 50% oder 60% vorbacken worden ist und dann noch schnell in den Ofen geschoben wird.
Und fein schmeckt, dass man richtig Lust bekommt, wenn man reinkommt, dass man fast muss ein Brot kaufen.
Das ist ganz klar, mit dem Geruch, mit dem Duft tun wir die Emotionen und den Bezug zum Brot fördern. Etwas Besseres gibt es gar nicht.
Was habt ihr für Emotionen, wenn ihr Brot esst?
Ich habe natürlich immer auch, wie es viele Leute haben, Emotionen. Man sucht irgendwo nach einem Ursprung, nach einem Ursprünglichen. Und bei mir ist es eigentlich so, wenn ich ein gutes Essen hatte, dann möchte ich noch gerne ein Stückchen Brot. Da hat meine Frau nicht unbedingt Freude dran. Sie hat das Gefühl, sie habe zu wenig gekocht. Dabei, so als Verdauerli nach einem tollen, feinen Essen, noch ein Stückchen Brot als solches geniessen, das ist eigentlich mein Hobby.
Wie ist es bei euch, Herr Greter? Was hat der Brot bei euch für eine Bedeutung? Oder was ist für euch das gute Brot?
Also ich habe sehr gerne das Vollkornbrot, das rustikales Brot. Und das ist vielleicht das, was man auch gelernt hat daheim. Also meine Mutter hat immer selber backen. Und das ist, denke ich, etwas Gelehrtes nachher denen, wo man dann mitnimmt.
Und das feine Brot von Mutter hat er noch nie so entdeckt, nehme ich an. Umgeschlagen.
Das ist schon so, dass ich suche immer noch meinen Bäcker, sage ich mal, wo man das Brot macht, mit dem, wo ich aufgewachsen bin.
Mach es selber!
Das ist eine Möglichkeit,
selber machen wäre doch etwas. Die Rezepte dazu findet ihr auf drs1.ch, zusammengestellt von unseren Hörerinnen und Hörern. Herr Greter und Herr Rudin, herzlichen Dank, dass ihr bei uns im Treffpunkt seid. Merci vielmals.
Wir danken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.